Für mich bedeutet non-binär oder nicht-binär, sich eben weder mit dem weiblichen noch mit dem männlichen Geschlecht zu identifizieren. Ich glaube, du, Lorelei, identifizierst dich auch als nicht-binär?
Oder? Genau, ja.
Dann, genau, wenn ihr Gender-Sternchen benutzt, dann meint ihr Lorelei und mich mit.
Das. Hey, danke an euch dafür.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Hallo zusammen, hier sind wir wieder für Teil 3 des queeren ABCs. Wir erklären Begriffe aus der queeren Community, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, wo ihr euch vielleicht ein bisschen unsicher seid. Und diese Unsicherheit wollen wir euch ganz gerne nehmen. Zum einen dadurch, dass eben solche Begriffe auch natürlich immer im Wandel sind, im Fluss sind, unterschiedlich genutzt werden, auch innerhalb der queeren Community. Aber eben auch, dass es völlig okay ist, irgendwas mal nicht zu wissen. Ihr braucht da nicht schlau nicken, sondern ihr könnt einfach diese Folge durchhören und wisst danach mehr. Ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit Taina. Hallo.
Hi.
Und auch Lorelei Rivers.
Hallo.
Du bist Drag Queen und Taina, du arbeitest, wollte ich gerade schon sagen. Du trittst auch auf als Drag King. Mhm. Und ja, wie sich das gehört, auch bei Drag Shows wahrscheinlich. Wir trinken gerade Sekt. Hast du auch noch was drin, Lorelei?
Ich kann nachkippen.
Ja, kipp doch mal.
Guck mal,
nach.
Wo wir dabei sind hier.
Ja, Mensch. So.
Ich trinke langsamer als ihr. Ich merke das schon.
Das ist
aber
auch
das,
okay.
Ist klassisch.
So, ja. Prösterchen.
Bisschen.
Man hat gehört, dass ich gerade mit mir selbst und der Flasche angestoßen habe. Das war unangenehm, aber mein Gott. So ist es eben. Lorelei, du hast ja Gesang studiert, ne?
Mhm.
Was ist das schwierigste Lied, was du da, was du singen kannst?
Was ist das schwerste Lied, was ich singen kann? Ich glaube, das schwerste, aber auch meine Lieblingsarie zu singen, ist die Frost-Arie aus King Arthur or the British Worthy von Henry Purcell.
Wow.
Das ist so ein ganz stockendes Ding und man hört praktisch, wie die Person, die das singt, erfriert. Und das ist,
kann ich dich mal erfrieren hören? Du musst dich wahrscheinlich einsingen und so, oder?
Ja.
Ist jetzt dein, ich habe dir einen Ausweg gegeben.
Danke.
Es ist ja auch unangenehm einfach. Sing doch mal. Ja, okay. Und zu was machst du so am liebsten? Lip-Sync als Drag King, Taina?
So mein Staple-Song ist Hero von Enrique Iglesias.
Oh, stark. I can be
your hero, baby. Den singe ich auch manchmal live. You can take my breath away. Mehr schlecht als recht, aber es funktioniert, würde ich sagen. Good enough.
Große aber Posen
ist,
dazu.
Das ist, ja, aber auch viel. Da liegt ganz viel in der kleinen Magie, in diesem schmierigen, slimy. In dieser schmierigen, slimy Flirt-Art, die da so ein bisschen drin liegt. Genau.
Wow, das ist ein guter Song. Den, da werde ich mir nochmal eine Performance von dir angucken.
Sehr gerne.
So, wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei LGBTQI+. Und kommen jetzt zum Buchstaben N und wahrscheinlich einem Begriff, den ihr auch öfter gehört habt. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr noch nicht so genau, was der bedeutet. Deswegen machen wir weiter und erklären es sehr, sehr gerne. Wir sind bei non-binär. Taina, du hast dich ja auch mal als non-binär identifiziert.
Ja, weiterhin.
Oder machst es auch
ja,
non-binär. Ja. Du hast aber auch mal gesagt, du bist auch genderqueer. So.
Ja.
Also auch alles, sag ich mal, im Fluss, in der Bewegung. Aber trotzdem, was ist für dich non-binär?
Also für mich bedeutet non-binär oder nicht-binär, sich eben weder mit dem weiblichen noch mit dem männlichen Geschlecht zu identifizieren. Und vielleicht noch als Zusatz dazu ist, dass auch oft NBI, der Begriff NBI benutzt wird.
Ah, als Abkürzung.
Also ich bin NBI, so quasi zu sagen. Es gibt aber auch ein paar Leute, die das nicht so gerne hören, weil sie das so ein bisschen verniedlicht wahrnehmen. Aber es gibt, also falls ihr das hört, so NB bedeutet, meint auch nicht binär.
Und non-binär ist ja dann genau das Sternchen beim Gender, ne?
Ja, würde ich so sagen, ja. Also wenn, ich glaube, du, Lorelei, identifizierst dich auch als nicht binär, hab ich's, oder?
Genau, ja.
Dann, genau, wenn ihr Gender-Sternchen benutzt, dann meint ihr Lorelei und mich mit.
Das. Hey, danke an euch dafür.
Ja, wirklich, weil ihr werdet dadurch sichtbarer, ne?
Ja.
Das ist ja der Punkt dabei, weswegen das wichtig ist, das zu machen. Und wir hatten non-binär, war ja auch schon mit drin in dem Begriff Flinter. Könnt ihr euch auch nochmal anhören in der letzten Folge, dass N in Flinter steht für non-binär. Generell, wenn ihr jetzt denkt, den Begriff kenne ich aber jetzt schon, braucht ihr mir nicht zu erklären. Ich werde überall die Zeitangaben noch hier reinposten in die Shownotes und dann könnt ihr euch einfach die Begriffe anklicken, die ihr gerne von uns erklärt haben wollt und müsst das jetzt auch nicht so stringent hören, sondern könnt einfach dahin skippen, was für euch interessant ist. Kommen wir zum nächsten Begriff, der wäre dann Outing. Wir haben im ersten Teil unseres queeren ABCs schon über das Coming-out gesprochen. Wir hatten da festgestellt, dass Coming-out passiert freiwillig, das macht man selbst, und das Outing ist unfreiwillig. Hattet ihr selber Angst davor, geoutet zu werden?
Voll. Also damals war das vor allem zu Schulzeiten. Und ich habe es halt wirklich allen erzählt vor meinen Eltern, weil man immer so diese Illusion hat, so, oh Gott, meine Eltern werden damit ganz schlecht umgehen. War überhaupt nicht so. Meine Eltern waren und sind super supportive, aber diese Angst, dass es irgendwer den Eltern mitteilen könnte und die Eltern dann schlecht reagieren, die ist total omnipräsent. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie gerade in der Schulzeit jedes Mal, wenn dann, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs war und eine Person hat was gesagt zu einem Thema, bei der ich mich geoutet hatte, aber es waren andere Personen dabei, bei denen ich es noch nicht getan hatte, wie mein Puls hochgegangen ist. Und es ist dann tatsächlich auch passiert, dass dann mal eine Freundin gesagt hat, ja, Lorelei ist ja auch schwul, ne? Und dann eine andere Freundin meinte, oh, das wusste ich noch gar nicht. Und ich so, oh Gott, wie reagiert jetzt die Person? Also Outing ist wirklich nicht schön, nicht cool, gibt dir kein gutes Feeling, und gerade wenn du jung bist, weißt du auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Das heißt, mach das nicht.
Ja.
Ich kenne es tatsächlich nicht, aber ich bin auch nicht so, zu Schulzeiten war ich noch im Gedanken, hetero zu sein. Deswegen habe ich so das Glück gehabt, dann, als ich mich meine Identität und auch meine Sexualität in Frage gestellt habe, da war ich so in Studiengruppen und da haben das irgendwie alle parallel zu mir gemacht. Deswegen war da die Angst, glaube ich, nicht mehr so da.
Ich muss auch zugeben, dass ich so diesen Unterschied zwischen freiwilligem Coming-out und unfreiwilligem Outing habe ich irgendwie erst relativ spät gerafft. Also ich dachte mal, Coming-out und Outing ist so das Gleiche. Was hast du da für ein Feeling, wenn das Leute falsch benutzen? Also wenn sie sagen, hey, wann war denn dein Outing?
Ach, ich glaube, ich habe da gar kein Störgefühl, weil für mich sind das irgendwie zwei Begriffe, die auch so ein bisschen ineinander übergehen oder halt, ne, Outing ist auch ein Teil von Coming Out. Es ist irgendwie, die Begriffe sind natürlich differenziert zu betrachten, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie war denn dein Outing, würde ich, glaube ich, nicht denken, oh, wie war denn die Zeit, als eine Person allen anderen erzählt hat, dass du auf Männer stehst.
Weißt dann schon, wie es gemeint ist.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist so ein Begriff, den ich nicht so eng sehe, aber es ist natürlich trotzdem wichtig zu differenzieren und andere Leute nicht zu outen.
Mhm. Ja, voll. Gut, hüpfen und hopsen. Hopsen wir mal zum nächsten Begriff, der mit P anfängt. Pansexualität.
Pansexuell sind Menschen, die sich zu allen Geschlechtern potenziell sexuell hingezogen fühlen können.
Ich frage mich dann nur immer, wo ist denn der Unterschied zu bisexuell dann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, nicht die perfekte Person, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall eine große Debatte immer um die Frage geht, schließt denn Bisexualität eben nicht-binäre oder genderqueere Personen mit ein? Weil bi klingt natürlich eben nach so bi, zwei Geschlechter, also Menschen, die auf Männer und Frauen stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, die bisexuellen Menschen in meinem Leben leben Bisexualität nicht so, sondern der Begriff ist bi oder bisexuell. Und meint damit eben Personen mit allen möglichen Geschlechtern potenziell attraktiv zu finden oder sexuell anziehend. Aber es ist auf jeden Fall eine große Debatte, und ich glaube, da ist der Begriff pansexuell, fühlt sich für viele Leute irgendwie passender an, weil der eben nicht nach dieser Zweigeschlechtlichkeit klingt.
Ich meine, bi, da steckt es ja schon drin. Bi ist immer zwei, bilingual sind zwei Sprachen, bisexuell sind eben zwei Geschlechter, zu denen man sich. Aber vielleicht meint, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn bisexuell sich öffnet, dieser Begriff, und immer mehr zu pansexuell wird, was ja alles einschließt. Das Feeling ist schon so, oder?
Ich weiß nicht genau, wie, ich bin nicht so ganz tief drin in Bisexual Community, ja. Aber in meiner Wahrnehmung ist das so. In meiner Wahrnehmung sind die Grenzen zwischen bisexuell und pansexuell absolut schwimmend.
Spannend. Hätte ich jetzt auch nicht so gerafft direkt. Wir haben noch einen Begriff mit dem Buchstaben P, und zwar Partnerperson. Fand ich nämlich wichtig, das auch nochmal mit draufzunehmen. Ich merke es auch in meinem Sprachgebrauch ganz oft so, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, dich Lorelei oder dich Taina nach, würde ich so, weiß nicht, wir reden über Beziehungen und dann fragst du, ja, wie ist das denn so bei deinem Freund oder deiner Freundin? Und da fehlt natürlich auch dann ganz viel, ne? Nämlich die Leute, die sich eben nicht als Mann oder als Frau identifizieren. Und dafür gibt es dann den Begriff Partnerperson, wobei da müsste ja eigentlich auch Partnerinnenperson heißen. Und dann wird es schon fast wieder ein bisschen kompliziert. Habt ihr da irgendeine Lösung für gefunden?
Ich kenne viele Leute, die das Wort Partnie benutzen stattdessen. Mhm. Also so eine Verniedlichungsform quasi von dem Ganzen, die das Ganze dann irgendwie so ein bisschen von Gender auch loslöst. Mhm. Finde ich irgendwie einen interessanten Begriff. Und klingt auch ganz süß. Also Partni,
ja, ist ganz cool.
Kann ich mich mit anfreunden.
Ja.
Schatzi,
ich
hab mein Schatzi.
Ja.
Wieso sagen wir nicht alle
oh,
Schatzi?
Das ich schlimm,
oder Bärchen.
Oh, ja, das ist mein Bärchen.
Oh Gott, nein, bitte.
Nee, aber ich glaube, in meiner Bubble ist Beziehungsperson mehr der Begriff, der häufiger verwendet wird auch. Ist natürlich auch ein sperriger Begriff, ne? Mhm. Also und klingt jetzt auch nicht so besonders loving, leider.
Und da hilft das Englische dann zur Abwechslung mal nicht wirklich, weil da gibt es ja auch nur Boyfriend oder Girlfriend, ne? Oder?
Im Englischen tatsächlich, ich habe ja eine Zeit lang in England gelebt, ja. Und da ist es total interessant, die Leute sagen prinzipiell Partner. Und Partner so. Ist nicht gegendert, ja. in der UK, aber das ist eben kein Begriff, der nur von der queeren Bubble benutzt wird, sondern auch von der Hetero-Bubble. Das heißt, prinzipiell sagst du einfach zu deiner Partnerperson Partner, egal ob die Person weiblich oder männlich ist. Mhm. Und als ich das so herausgefunden habe, weil ich weiß noch, ich saß mit KommilitonInnen und einem Professor zusammen und er redete von Partner. Und ich habe mich zu einem Kommilitonen gedreht und meinte so, ich wusste gar nicht, dass er schwul ist. Und er so, hä? Wieso das denn? Partner meint doch Frauen und Männer. Und ja. In dem Moment dachte ich so, irgendwie sind die weiter als wir.
Ja, das Englische ist da schon ganz cool, ne? Dass du da, dass du ja erstmal kein spezifisches Geschlecht hast bei irgendeinem Begriff für eine Person. Partner, Lover, kann ja auch alles sein. Mhm. Aber Lover ist auch irgendwie strange für uns, ne? Weil ich meine, hier im Deutschen könntest du ja nicht Partner, könntest du Englisch aussprechen, aber das rafft da nicht jeder. Mhm. Das würde irgendwie ja verwirren. Und Lover ist irgendwie so oldschool, ne?
A Lover verwende ich tatsächlich manchmal ganz gerne, ja? Weil ich es irgendwie cute finde, aber es fühlt sich sehr intim an. Also ich glaube jetzt so, zu KollegInnen würde ich jetzt nicht sagen, ah, mein Lover oder so. Das ist dann irgendwie so very, so sehr intim. Mhm. Aber so mit Friends verwende ich den Begriff Lover schon manchmal. Weil irgendwie
an der Stelle übrigens auch geil, ist mir aufgefallen, du sagst oft Friends und das finde ich sehr cool eigentlich wiederum. Mhm. Aber das ist dann eben keine Liebesbeziehung. Ich finde irgendwie noch, die ist keine richtige Lösung so wirklich befriedigend. So Beziehungsperson ist sperrig, Partnerperson auch. Ja,
wir tarieren es noch aus.
Wir tarieren es noch aus. Ey Leute, schickt uns eine Lösung an liebe@deutschlandfunknova.de. Wenn ihr einen guten Begriff dafür habt, würden wir uns sehr darüber freuen, droppe ich dann mal in einer der nächsten Folgen. Es gibt noch einen Begriff mit P, der heißt Passing? Passing?
Passing.
Passing. Was bedeutet das?
Passing wird oftmals von Transmenschen oder für Transmenschen benutzt. Und das bedeutet zum Beispiel, dass eine Transfrau als weiblich auch gelesen wird. Auf der Straße, also dass die heteronormative Gesellschaft sagen würde, ja, das ist eine Frau und das würde ich jetzt nicht hinterfragen. Das bedeutet praktisch Passing. Andersrum geht es natürlich auch mit Männern. Es gibt aber auch den Begriff Straight Passing, also wenn zum Beispiel jemand aus der queeren Community von der Erscheinung, von der Art zu sprechen, sich zu bewegen, recht hetero wirkt, dass man dann sagt, oh, du bist Straight Passing. Passing verleiht natürlich dementsprechend dann auch Privilegien. Es gibt natürlich Transpersonen, die nicht Passing sind oder auch gar nicht Passing wirken wollen. Also Passing ist irgendwie so ein, wie zu so einem Idealbild geworden von, wenn du trans bist zum Beispiel, musst du Passing sein. Das ist überhaupt nicht wahr. Also
du musst von deinem Erscheinungsbild her dann auch wie eine Transperson aussehen, oder?
Nee, gar nicht. Sondern du musst von deinem Erscheinungsbild her, wenn du eine Transfrau bist, musst du aussehen wie eine biologische Frau.
Ach so.
Und andersrum, wenn du ein Transmann bist, musst du aussehen wie ein biologischer Mann. Und das ist natürlich total falsch. Es gibt natürlich auch viele Transpersonen, die sagen, ich mag das, dass man mir ansieht, dass ich trans bin und ich möchte nicht, dass man mich verwechselt für eine biologische Frau, einen biologischen Mann. Es gibt natürlich viele Leute, die mit Gender Dysphoria etc. eben genau das erzielen wollen. Beides ist valide und beides ist korrekt, aber dementsprechend erzeugt Passing natürlich irgendwie eine Erwartungshaltung und auch gleichzeitig wiederum Privilegien für die Leute, die es eben erfüllen.
Mhm. Verstehe. Wow, ich merke gerade, das P ist hier ein großer Buchstabe. Wir haben jetzt schon den vierten Begriff dazu, und zwar das Wort Pronomen. Das ist auch sehr, sehr wichtig im Kontext, im queeren Kontext, mit welchen Pronomen Menschen angesprochen werden möchten. Denn es ist eben nicht nur er oder sie. Welche Pronomen habt ihr?
Ich benutze out of drag, they, them und er, ihm. Der Einfachheit halber, weil es wird sowieso zu oft verwechselt.
Also wenn du nicht als Drag Queen gerade unterwegs bist.
Genau, ja. Und in Drag als Lorelei benutze ich sie, ihr.
Mhm. Okay. Und klappt das so im Alltag?
Nee. Ich habe inzwischen bin ich sehr übergegangen zu, ich hänge Pronomen nicht an meine eigene Identität, sondern ich hänge Pronomen an den Namen, den ich gerade verwende. Und es hat sich nun mal so eingebürgert, dass halt für meinen bürgerlichen Namen er, ihm Pronomen benutzt werden. Dann bin ich so, okay, ist jetzt nicht ideal, aber ich komme damit irgendwie klar. Was für mich jetzt komisch wäre, wenn mich jemand zum Beispiel aus der Community oder sonst irgendwie irgendjemand als Lorelei und dann er ansprechen würde. Also dann würde ich, glaube ich, ein Eck kriegen. Ja. Aber alles andere bin ich so, ich benutze zwei unterschiedliche Namen. Ich habe Freundinnen, die benutzen Lorelei, ich habe Freundinnen, die benutzen meinen bürgerlichen Namen. Und dementsprechend gleichen sich dann die Pronomen an. Deswegen sehe ich das Ganze nicht so eng, verstehe aber absolut, dass Leute sagen, nein, ich will keine weiblichen oder männlichen Pronomen, sondern geschlechtsneutrale Pronomen benutzen.
Und wie ist es bei dir? Welche nutzt du?
Also ich sage immer, ich benutze alle Pronomen. Stimmt auch. Und mit alle meine ich halt auch alle möglichen Neopronomen. Ich glaube, ich habe da...
Was sind Neopronomen?
Neopronomen sind Pronomen, die eben nicht er oder sie sind. Es gibt zum Beispiel Nin, das ist ein Neopronomen. Also es sind Pronomen, die meistens eben für Menschen, die weder Mann noch Frau sind, benutzt werden. Mhm. Beispielsweise es gibt Nin, es gibt Dei, deren. Wie geht es mit X? Xier?
Xier, Xiem.
Xier, Xiem. Das ist auch wieder so ein Ding, wir sind noch am Austarieren.
Ja, ja.
Es gibt, also im Englischen ist ja they, them so sehr, ja, würde ich sagen, schon standardmäßig jetzt, so dass das Neopronomen, was
einfach
am meisten...
Der Plural meint dann halt alles.
Genau, was am meisten verwendet wird. Und im Deutschen sind wir ja gerade, also gibt es einfach noch mega viele Ideen. Ich freue mich immer voll, wenn Menschen Neopronomen für mich verwenden so und denke dann immer so, oh, spannend, ja, okay, how does it feel? Ich habe da, glaube ich, keine Präferenz. Und ich gehöre auch zu den Personen, die irgendwie okay sind damit, wenn ich jetzt mit Sie-Pronomen, also wenn ich mit dem Pronomen angesprochen werde, was wahrscheinlich die meisten Personen mich lesen, also die meisten Personen auf der Straße werden mich als weiblich lesen und mit Sie ansprechen. Und das macht so ein, aber es geht jetzt bei mir nicht tiefer, gibt aber da auch auf jeden Fall andere Experiences und deswegen bleibe ich auch so ein bisschen der Einfachheit halber, wie Lorelei das schon gesagt hat, bei, ja, ich benutze alle Pronomen. Und mach's im Endeffekt, ehrlich gesagt, einfach Leuten leichter, die vielleicht überfordert damit wären, andere Pronomen zu benutzen. Ich glaube, wenn ich nicht das Bedürfnis hätte, es Leuten leichter zu machen oder das Bedürfnis hätte, irgendwie auch so Harmonie in so eine Situation zu bringen und so nicht so konfliktscheu wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, ja, ich benutze Nin oder Xier oder so.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe da einfach Skrupel tatsächlich, das so selbstbewusst so zu proklamieren und zu verlangen, auch von Leuten.
Ich meine, am einfachsten ist ja, wenn man jemanden neu kennenlernt, einfach danach zu fragen.
Voll, ja. Aber ich glaube, Leute vergessen es. Ich vergesse es auch manchmal. Und man merkt schon, also wenn ich das mal ausprobiere, dann mal so ein Neopronomen zu sagen, dann sieht man schon so einen leichten... da werden die Augen ganz groß und es ist so ein leichter Horror.
Es ist einfach noch nicht so geläufig.
Was mache ich jetzt damit?
Ja, ja, klar. Ich meine, ein kleiner Workaround kann vielleicht sein, einfach immer den Vornamen dann zu benutzen. Ich habe das bei Sam Smith so gemacht. Bei Sam war es ja auch irgendwann so, dass nicht klar war oder nicht so richtig öffentlich war, zu welchem Geschlecht sich Sam zugehörig fühlt. Und dann habe ich einfach mal den Vornamen gesagt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, so im Radio-Kontext. Was ich mich noch gefragt habe, ganz viele Leute schreiben ja auch ihre Pronomen in E-Mail-Signaturen oder auch bei Instagram ins Profil oder so. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil ich es einfach eher, was schreibt man immer? Ihm, genau. Wärt ihr dafür, dass das einfach alle machen, damit es immer irgendwie klar ist? Auch Leute, die jetzt noch nicht großartig darüber nachgedacht haben vorher, wie ich?
Ja, eigentlich schon, weil du kannst es Personen eben nicht anlesen, was für Pronomen sie benutzen. Und ich weiß auch, es gab eine krasse Debatte oder zumindest Kontroverse, als Demi Lovato sich als nicht-binär geoutet hat. Und alle meinten, ja, aber Demi Lovato sieht doch immer noch aus wie eine Frau.
Ah ja.
Aber darum geht es ja eben nicht. Man kann aussehen wie eine Frau und trotzdem nicht-binär sein und nicht-binäre Pronomen benutzen. Und dementsprechend wäre ich schon dafür, dass man das vereinheitlicht. Mal unabhängig von, ich habe das bei mir auf der Arbeit als DramaturgIn, wir arbeiten viel auch einfach zum Beispiel mit asiatischen KünstlerInnen, wo ich einfach am Namen als europäisch aufgewachsene Person nicht immer erkennen kann, ist das weibliche Person, männliche Person, nicht-binäre Person, wo ich mir dann denke, das wird asiatischen Personen umgekehrt genauso mit unseren Namen gehen. Es würde so viel vereinfachen auf der Welt, wenn wir einfach alle Pronomen benutzen würden und dann alle wissen, okay, das sind die Pronomen, die ich für die Person verwenden kann.
Ja. Gut, einigen wir uns drauf, schreibe ich ab sofort mit rein. wir kommen zum nächsten Begriff. Fängt mit Q an. Ich weiß es von Kindern, wenn die so ein ABC lernen, dann ist immer ganz schwer, was schreibt man denn da bei Q jetzt für ein Tier hin? Das ist immer so ein bisschen... Aber in unserem queeren ABC ergibt es natürlich total Sinn und es ist ein wichtiges Wort, queer. Taina, wir hatten das in einem vorigen Teil schon mal besprochen. Wir haben über LGBTQI+ gesprochen und kamen dann drauf, dass queer natürlich im Gegensatz dazu auch noch eine politische Dimension hat.
Genau, also queer ist ein Sammelbegriff für verschiedene Menschen, die sich eben dem LGBTQIA-Spektrum auf irgendeine Art und Weise zuordnen. Das heißt auch, vielleicht mal so ganz konkret, ne, ich kann sagen, ich bin lesbisch und queer, ich bin trans, lesbisch, queer. Also diese Begriffe schließen sich jetzt auch nicht aus, sondern werden auch zusammen verwendet. Und queer war eben lange Zeit ein Schimpfwort und wurde sich dann aber von der queeren Community angeeignet als Selbstbezeichnung. Also ein gewisser Kampf gegen Unterdrückung von queeren Personen, auch ein Kampf gegen heteronormative Gesellschaftsformen, die Diversität ausschließen oder eben sogar unterdrücken.
War euch direkt queer so ein Begriff oder war dann eben zuerst so klassisch lesbisch, schwul eher so bekannt oder war das so von vornherein klar, dass es diesen Begriff gibt?
Ich glaube, mir war es nicht von vornherein klar. Ich glaube, für mich, also ich kannte den Begriff, aber ich glaube, ich wusste nicht, was es bedeutet. Und habe mich damit dementsprechend auch nicht identifiziert erstmal, weil, glaube ich, erstmal auch eine Abgrenzung klar werden musste zwischen queer und dem deutsch verwendeten quer. Also
ach so.
Viele sagen ja so quer im Deutschen und ich hasse den Begriff.
Ja, das ist ganz, weil, so ein richtiger Ick.
Das kompletter Ick, weil das halt klingt nach verquer. Und da bin ich dann so...
Ach, Leute wollen queer nein. sagen, aber sagen quer?
Sagen quer.
Ach so.
Und dementsprechend habe ich ganz lange mit diesem Begriff erstmal so voll das Problem gehabt, weil ich dachte so, nee, ich bin nicht verquer. Keine
ja,
Ahnung.
Ja. Quer ist ja irgendwie so, ja, passt nicht oder ist irgendwie...
Eben, genau das.
Nicht auf der Höhe oder irgendwie sowas. Mhm.
Ja, und dementsprechend war ich dann erstmal so, oh, nee, falsch. Als ich angefangen habe, mich zu identifizieren als schwul offiziell, war ich wie gesagt 15, 16, da hatte ich das Wissen einfach noch gar nicht über diese Begriffe. Und je mehr ich mich in der Community zurechtgefunden habe und je mehr ich auch über diesen Begriff queer herausgefunden habe, desto mehr dachte ich so, ja, das ist ein Begriff, der für mich passt und der für mich gleichzeitig spezifisch und unspezifisch genug ist, dass ich mich darunter sehen kann.
Und ich finde auch einfach zu verwenden.
Es klingt auf jeden Fall, klingt sexy, finde ich.
Queer. Ja.
Ich habe übrigens traurige Nachrichten.
Nein, hör auf.
Sind alle weg.
Nein.
Ich bin durchgekommen.
Oh nein, Lorelei Rivers hat gerade hier parallel nach Lady Gaga Tickets gehofft, welche zu bekommen. War es eben noch in der Warteschleife 6000 irgendwas da Platz.
Alle und weg, jetzt sind alle, oh nein. Es gibt noch einen weiteren Vorverkauf in 3 Tagen. Alles gut, da kümmere ich mich dann nicht drum. Kannst du natürlich auch rausschneiden. Ist also absolut nicht essentiell für unser ABC.
Naja, Lady Gaga schon. Warum ist die nicht unter L aufgetaucht?
So.
Wie findet ihr das denn? Aber wir sind ja gerade noch bei dem Begriff queer. Wie findet ihr das, dass eben Leute wie Lady Gaga auch ganz explizit und stark die queere Community ansprechen und empowern wollen?
Ja, super. Mega. Also für mich hat es auch Leute damals wie Lady Gaga gebraucht, einfach um zu sagen, okay, nee, es gibt Leute, die wirklich sagen, guck mal, das ist keine Randgruppe, sondern die sind voll cool. Also und die leben so ihr eigenes Ding und leben sich selbst vollkommen aus. Und da hat sie, denke ich, auch einen riesengroßen Anteil daran, es auch der heteronormativen Gesellschaft zu zeigen, weil Lady Gaga halt eben nicht nur eine Person ist, die selber queer ist und für queere Menschen Musik macht, sondern eben genauso auch im Mainstream angekommen ist, seit Jahren, seit schon immer. Und dementsprechend natürlich auch da super einfach aufklären kann. Ich erinnere mich aber noch ganz genau, das war, glaube ich, in der 10. Klasse in Sozialwissenschaften unter Soziologie, war Lady Gaga damals in unserem Buch gelistet als Person mit Persönlichkeitsstörung, weil sie ja so viele unterschiedliche Klamotten trägt und immer so super expressiv. Und ich weiß noch ganz genau, dass unser damaliger Lehrer, der vielleicht auch nicht unbedingt offen war für solche Themen, total versucht hat, uns zu verkaufen, dass Lady Gaga so expressiv ist, weil sie eine Persönlichkeitsstörung hatte. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte so, was? Also, das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun.
Ja, sag mir über deinen Lehrer aus als über Lady Gaga.
Total. Mal unabhängig davon, dass ich es total schwierig finde, in einer Soziologieklasse Persönlichkeitsstörungen als etwas Negatives zu konnotieren. Das kommt noch mit oben drauf. aber wo ich so dachte, das sind zwei komplett verschiedene Themen. Und dachte mir damals so, das ist wieder so eine Klassifizierung von Leuten, die sich mit Themen nicht auseinandersetzen wollen oder sagen wollen, verstehe ich nicht, also packe ich das in die Schublade.
Ja, voll. Umso mehr hoffe ich für dich, dass es noch klappt mit den Tickets und du dann zum Konzert gehen kannst von Lady Gaga.
Kurzer spannender Exkurs.
Wir haben noch einen Begriff mit Q und zwar Questioning. Den hast du in unser ABC aufgenommen, Taina?
Mir ist ja irgendwie nochmal so aufgefallen, dass das, glaube ich, schon ein Begriff ist, der vielen Menschen helfen kann. Und zwar eben genau Menschen, die sich questionen, die sich fragen, bin ich vielleicht trans, bin ich schwul, bin ich whatever. Das ist eben so ein Begriff, der, glaube ich, sehr hilfreich sein kann, um zu sagen, es gibt eben auch eine Phase, in der man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und wo man dann vielleicht irgendwann zu einem Ja oder einem Nein oder so kommt oder bei einem Vielleicht bleibt. Und es ist nicht unbedingt immer so, dass man aufwacht und so ist, ja, ich bin lesbisch und ich weiß es ab heute, sondern es gibt eine Questioning-Kategorie. Also es gibt das Label Questioning, wenn man so ist, so, I don't know, maybe, bin ich's? Bin ich's nicht? Ich weiß nicht genau, ich probiere mich vielleicht aus.
Weißt du, was der Witz der Sache ist? Wenn man aufwächst, ich fände es irgendwie so viel interessanter, will ich vielleicht sagen besser oder so. Aber stellt euch mal vor, ihr wächst auf mit diesem Questioning, ohne direkt davon auszugehen, dass man dieser Norm, ich muss jetzt entweder mich als Mann oder als Frau fühlen und ich muss das gegenteilige Geschlecht lieben, dass man damit nicht aufwächst, sondern dass man direkt in diesem Questioning wäre. Das würde, glaube ich, erstens vieles erleichtern, das würde zu weniger Diskriminierung führen und das würde vielleicht auch dazu führen, dass Leute ihre sexuelle Orientierung oder auch Identität viel freier ausleben können und viel früher ja vielleicht sogar schon, als sie das bisher vielleicht tun. Also da sind wir natürlich jetzt in, keine Ahnung, 100, 200 Jahren wahrscheinlich in der Entwicklung, weil wir nicht morgen da landen werden. Aber der Gedanke kam mir gerade. Es wäre eigentlich geil, wenn es direkt mit Questioning losgeht.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen mehr Spaß mit diesen Fragen haben dürfen. Ich habe schon noch das Gefühl, dass wir oft darüber sprechen in so einem, man wird diskriminiert und irgendwie ist es vieles schwierig. Und das stimmt ja auch, es ist auch vieles schwierig gesellschaftlich. Aber im Grunde ist es ja auch einfach fun, dieses, oh krass, ich kann mich so kleiden, ich kann mit der Person flirten oder mit einer anderen Person flirten. Im Grunde ist es ja einfach Spaß zu haben in Beziehungen mit sich selbst, mit dem eigenen Körper und auch in Beziehungen mit anderen Leuten. Und in dieser Utopie, die du gerade beschrieben hast, wäre das ja cool, wenn dann alle erstmal in so einem Questioning, okay, let's see what I like. So.
Ich finde eigentlich, dass Questioning oder Hinterfragen so eine Sache ist, die müsste man eigentlich in der Schule beigebracht bekommen. Also gut, das eröffnet jetzt wieder schon einen Riesenfass von wegen queere Realität wird nicht im Lehrplan gecovert. Aber ich finde, eigentlich ist das so eine Sache, ich glaube, wir machen das in Deutschland sehr wenig. Ich habe das Gefühl, es ist in anderen Ländern so ein bisschen anders teilweise noch. Ich habe das Gefühl, wir hinterfragen sehr wenig in Deutschland. Und ich finde, hinterfragen ist so der erste Schritt dazu, sich zu öffnen gegenüber anderen Personen und anderen Entwürfen. Und für mich wäre das total wichtig, einfach mal vielleicht in der Schule beigebracht zu bekommen, hinterfrag doch mal deine Position generell. Also egal, ob das Sexualität ist oder Identität oder von mir wird das oder das erwartet, egal was von was zutrifft, ob ich jetzt schwul bin oder hetero oder keine Ahnung was, sondern von mir wird erwartet, dass ich jetzt ein Studium mache und von mir wird erwartet, dass ich später heirate, sowas. Generell einfach dies hinterfragen. Ich glaube, da sind wir, haben wir noch einen Weg zu gehen, gerade hier.
Ich danke dir, Lorelei, für diese perfekte Vorlage für die Abmoderation dieses Teils des queeren ABCs, weil, liebe Leute da draußen, wenn ihr zufällig an einer Schule arbeitet und Leute unterrichtet, ihr dürft natürlich auch dieses queere ABC sehr gerne als Hausaufgabe aufgeben und alle SchülerInnen ja, vielleicht animieren, ja, sich da mal Wissen anzueignen, vielleicht auch ins Questioning zu kommen. Das wäre doch sehr interessant. Ich danke euch, Taina und Lorelei, für diesen Teil. Habt ihr noch Luft für noch einen Teil?
Ja, auf jeden Fall,
ja,
oder?
Ja, ich habe auch so viel.
Machen wir den Sack zu in Teil 4. Den hört ihr dann hier demnächst. Schön, dass ihr dabei seid und danke schon mal bis hierher fürs Zuhören. Zum Schluss, liebe Leute, wird es jetzt noch ein bisschen kinky. Es gibt nämlich jetzt, wie gewohnt, das Liebestagebuch. Diesmal von Milan, 26, aus Berlin. Lebt da mit seinem Mann in einer offenen Ehe. Und der ist momentan offen für kinky Dresscodes. Alles, was sich halt so um Lack, Latex und Leder dreht, findet er ziemlich spannend und antörend. In seinem neuen Liebestagebuch heute geht es diesmal aber um mehr als nur kinky Klamotten. Milan erzählt euch nämlich, wie er zum ersten Mal ein Sadomaso-Date hat, inklusive Dom und Sub, also dominanter Person, und Milan selbst ganz unterwürfig.
So ein bisschen begleitet von dieser ganzen Kink-Idee ist bei mir auch gerade so ein bisschen der Wunsch oder das Vorhaben, noch mal ein paar mehr Sachen außerhalb der Norm zu probieren. Und ich habe neulich mit jemandem bei Grindr geschrieben und da stellte sich relativ schnell raus, dass er sehr in diese Dom-Sub-Beziehungen geht und das auch richtig gerne mag. Und ich habe das für mich noch nie ausprobiert. Ich bin sonst im Leben eher, wenn man so in der schwulen Sprache bleibt, immer eher top gewesen, also vielleicht sogar auch eher in einer etwas, in Anführungszeichen, dominanteren Rolle, aber fand auch immer so, ja, das Gegensätzliche total interessant. Und dann haben wir geschrieben und es wurde relativ schnell klar, die Grundchemie stimmt. Aber ich habe ihm halt ganz offen gesagt, ich habe das noch nie gemacht und ich müsste mich schon da sehr, sehr reindenken. Zum einen, weil er genauso alt war wie ich, das habe ich dann so danach analysiert. So, Alter scheint für mich auch schon so ein Ding zu sein, was irgendwie so mit Dominanz oder Nicht-Dominanz verbunden ist. Aber er hat dann gesagt, du musst es einfach ausprobieren. Und ja, dann war es irgendwie sehr, sehr spontan, dass wir beide Zeit hatten. Da habe ich gesagt, okay, dann lass es uns ausprobieren. Er hat gesagt, okay, ich habe da aber so meine Regel, alle, mit denen ich spiele, möchte ich zuerst mustern, wo ich auch schon gedacht habe, okay, das ist schon mal eine andere Terminologie, fand ich gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns. Er hat gesagt, dann komme ich zu dir nach Hause und ich fände es richtig geil, wenn du einfach mir aufmachst oder dann sofort ins Schlafzimmer oder Wohnzimmer gehst, dich hinkniest nackt und ja, ich dich dann einfach erstmal beschauen kann. Und habe es kurz ein bisschen überlegt, weil das natürlich auch schon ein bisschen gefährlich ist, einfach jemanden in sein Haus zu lassen. Aber dann haben wir einen entsprechenden Check gemacht und dann hat es auch gepasst. Ja, und dann war er wirklich keine 10 Minuten später da, geklingelt und ich habe aufgemacht. Und wir hatten vorher so ein bisschen vereinbart, so wo meine Grenzen liegen, was Anfassen und Härte angeht. Die hat er auch gut respektiert. Wir hatten auch ein Ampelsystem ausgemacht, dass ich sage, wenn was zu fest ist. Und das hat auch super gut geklappt. Aber ja, hat dann auf jeden Fall definitiv relativ schnell mich rangenommen und durfte dann erstmal seine Sneaker lecken, was ich auch wirklich noch nie im Leben vorher gemacht habe, aber in der Situation hat es auf jeden Fall mega gut gepasst und hat mich auch auf jeden Fall angemacht. Ich muss sagen, sonst so das harte Anfassen, ich war, glaube ich, noch nicht im richtigen Headspace. Ich habe gemerkt, wie viel das auch einfach damit im Einstellen auf die Situation zu tun hat. Das war wirklich bestimmt nur 3-4 Minuten, in denen wir da überhaupt interagiert haben. Aber, und das fand ich dann krass, und das hatten wir so auch nicht abgemacht, aber es passt natürlich zu einer Dom-Sub-Beziehung. Und wenn man dann so nach 3-4 Minuten, ist er einfach, hat mich losgelassen, ist zur Tür gegangen und ist gegangen. Und das fand ich dann schon, okay, da merkt man, man ist auf jeden Fall in der passiven Rolle. Er hat dann sofort danach geschrieben und auch gesagt, ich hoffe, das war so in Ordnung. Und er hat auch wirklich nochmal gut eingecheckt und nachgefragt. Aber das war schon auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Experience. Und ich muss sagen, ich glaube, ich müsste mich ein bisschen anders drauf einstellen, weil er auch gesagt hat, nee, hat ihm schon gut gefallen, wir wollen uns auf jeden Fall nochmal treffen. Aber das war schon sehr, sehr spannend, einfach auch, weil ich sowas in die Richtung wirklich, auch dass ich so gar keine Kontrolle hatte. Ich bin sonst ein Mensch im Leben, der, glaube ich, auch viel und gern die Kontrolle hat, die einfach mal komplett abzugeben. Das war auch schon irgendwie so ein ganz klein bisschen befreiend im Kopf, dass man einfach sich nur ja treiben lassen muss und einem genau gesagt wird, was man macht. Also es hat mich angemacht, ich glaube, es konnte mich noch nicht so körperlich anmachen, also ich hatte keine Erektion oder so, weil ich glaube, dass schon im Kopf sehr viel zu verarbeiten war, aber auf jeden Fall wenn man sich so auf die Situation eingestellt hat, habe ich gemerkt, okay, das hat auf jeden Fall was für sich. Ich glaube, ich müsste nochmal ein ganz klein bisschen langsamer daran kommen. Es war schon intensiv, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da ein Teil dran ist, der mich, glaube ich, sehr anmachen kann, wenn ich da mich drauf einstelle. Es war doch überfordernder, als ich gedacht hätte. Ich würde jetzt sagen, ich bin schon, also in der Theorie weiß ich super viel über das Thema, aber wenn es dann doch einmal nochmal mit einem passiert, ist das was ganz, ganz anderes. Aber also es hat mich auf jeden Fall so begeistert, dass ich es auf jeden Fall nochmal machen möchte. Ich würde sagen, das hat dann doch schon entsprechend was ausgelöst.
Wenn ihr euch auch mal bewerben wollt für das Liebestagebuch, was ihr gerade gehört habt, dann bewerbt euch gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr auch gerne Vorschläge schicken, welches Thema wir mal machen sollen hier in einer Stunde Liebe. Oder ihr gebt uns Feedback, vielleicht auch zu dieser Folge. Haben wir noch queere Begriffe vergessen? Gibt es irgendwas, was ihr gelernt habt? Gibt es irgendwas, was ihr gut, was ihr schlecht fandet? Das alles sehr, sehr gerne an unsere E-Mail liebe@deutschlandfunknova.de. Und ansonsten könnt ihr den Podcast gerne abonnieren. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Das hilft uns alles sehr. Schön, dass ihr zugehört habt. Teil 4 des queeren ABCs gibt es dann hier in naher Zukunft. Ich bin Gero Simone, macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.